Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Er landete am Vormittag auf dem Flughafen Schönefeld. In Kürze wird er von Bundeskanzler Merz empfangen. Unionsfraktionschef Spahn sagte, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn im RBB 24 Inforadio. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Während des eintägigen Staatsbesuchs von Selenskyj ist in der Berliner Innenstadt mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Zwar waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im April, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Aus Nürnberg Birgit Harprath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. 2 Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dichte Wolken und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 15 und in Dahlem 16 Grad. In Cottbus 15 und in Ziesa im Fläming 18 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2.
Caroline Pierich.
Heute ist der 100. Geburtstag des Baritons Dietrich Fischer-Dieskau und zum Jubiläum gibt es eine neue CD-Box, besser gesagt ein ganzer CD-Koffer. Um die 80 CDs sind es nämlich. Es ist nicht die einzige Fischer-Dieskau-Box, die es gibt, aber vielleicht ja diejenige mit allen Liedaufnahmen aus seiner besten Zeit, werde ich gleich Kailius Kaiser fragen. Er kommt mit der neuen Aufnahme.
Thank you.
Das war das dritte Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2 in C-Dur, der dritte Satz, Rondo, das Rondo, von Ernst von Gemmingen mit dem Geiger Kolja Lessing und dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Ulf Schirmer. 12.11 Uhr wird's.
Radio 3. Wie es euch gefällt.
Heute jährt sich der Geburtstag des Berliner Baritons Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Mal und die Firma Warner hat sämtliche Liederaufnahmen wieder veröffentlicht, die Fischer-Dieskau von den frühen 50er Jahren bis zu den frühen 70er Jahren und auch einige Lieder aus den 80er Jahren aufgenommen hat. Da ist alles Wichtige von Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf, aber auch von Hans Eisler und Aribert Reimann dabei. Kallius Kaiser hat sich durchgehört. Kai, können wir mit der Box, das ist ja eigentlich so ein ganzes CD-Köfferchen, diesen Geburtstag angemessen feiern?
Das will ich meinen, denn hier sind die klassischen, um nicht zu sagen besten Liederaufnahmen drin, die Fischer-Dieskau überhaupt gemacht hat. Und das war ein Jahrhundertsänger. Fischer-Dieskau, du hast es gesagt, heute vor 100 Jahren geboren, hat den Liedgesang revolutioniert und den Liederabend auch. Das hier ist sozusagen das Alte Testament des Liedgesangs. Anschließend ging Fischer-Dieskau ja weiter, eines weiter zur Deutschen Grammophon. Da hat er sozusagen das Neue Testament nochmal nachgeliefert, vieles nochmal aufgenommen. Ich bin fürs Alttestamentarische, hier sind wir goldrichtig.
Dann bring es doch mal noch auf den Punkt. Was war das Besondere an Dietrich Fischer-Dieskau?
Hören wir es uns an. Wir werden feststellen, er geht stark vom Wort aus. Textverständlichkeit war sein Problem nicht. Das ist alles lupenrein. Wichtiger, Fischer-Dieskau sang mit voller, unreduzierter Stimme mit seiner Opernstimme frei heraus. Und er hatte dafür ein stimmliches Material zur Verfügung wie keiner sonst. Richtig dosiert konnte er damit Wunder vollbringen.
Den Fischer fechten Sorge, Mut, Gram und Leid nicht an. Er löst am frühen Morgen mit leichtem Sinn den Kahn, mit leichtem Sinn den Kahn. Da lagert rings noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruft mit seinen Liedern die goldene Sonne wach. Er ruft mit seinen Liedern die goldne Sonne wach. Da lagert rings noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruft mit seinen Liedern die goldne Sonne wach.
Fischerweise von Franz Schubert aufgenommen 1965 mit Gerald Moore am Klavier und Dietrich Fischer-Dieskau. Kai, also es gefällt mir schon, aber was macht ihn besser als andere?
Also das war damals in dieser Prononciertheit, auch Intellektualität, ein vollkommen neuer Ton. Fischer-Dieskau in dieser Kombination aus Textbezogenheit und Schönklang und Durchdachtheit war allein auf weiter Flur, was wir uns nicht mehr vorstellen können heute. Auch wenn man nicht sagen sollte, dass er sozusagen aus dem Nichts gekommen wäre, denn es gab auch vor Fischer-Dieskau Liedgesang, Heinrich Schlussnuss, Gerhard Hüsch und so weiter. Wir heute haben Schwierigkeit, die Neuartigkeit dieses Sängers überhaupt noch herauszuhören. Und warum? Weil nach dem großen Fischer-Dieskau so viele kleine Fischer-Dieskaus kamen, die seine Epigonen waren. Sein Einfluss war erschlagend groß.
Du sagst Fischer-Dieskau-Epigonen, die auf ihn folgten. Was war das? Wer war das?
Also das waren Leute, die es mit der Prononciertheit ein bisschen übertrieben haben, die Konsonanten zu sehr in den Vordergrund holten. Andreas Schmidt und Roman Trekel waren noch die bedeutendsten und ersten in dieser Reihe. Die richtigen bedeutenden Nachfolger Fischer-Dieskaus waren aber in der Tat Leute, die nicht seine Schüler waren und auch einen eigenen Weg gegangen sind, nämlich Thomas Quasthoff und Christian Gerhaher. Die Phase ist insgesamt überwunden. Wir können es aber eben deswegen und sollten es auch wieder unvorstellbar eingenommen diesem Fischer-Dieskau nähern.
Liebe kam aus fernen Landen und kein Wesen folgte ihr und die Göttin winkte mir, schlang mich ein mit Zürich.
Liebe kam aus fernen Ländern, aus der schönen Magelone von Johannes Brahms. Die Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau, hier begleitet von Swjatoslaw Richter am Klavier, 1970 aufgenommen. Die Stimme hat sich schon verändert, oder?
Ja, sie ist ein bisschen magerer geworden, was übrigens der Statur des Sängers damals entsprach. Denn als der anfing, Ende der 40er Jahre, da war das noch ein bisschen ein Riesenbaby. Ich sage das mit allem Respekt, denn das hörte man der Stimme an, die hat ein bisschen Babyspeck. Sie war etwas sehr viel flaumiger, die Stimme, als das, was wir jetzt gerade gehört haben. Hier, 1970 also, hat man auch noch nicht die Manierismen, für die Fischer-Dieskau später dann vielleicht zu Recht kritisiert worden ist. Großartig begleitet hier übrigens von Swjatoslaw Richter. Das ist in meinen Augen immer noch die absolut schönste und beste Aufnahme der schönen Magelone von Brahms.
Es sind insgesamt 79 CDs, die jetzt da herauskommen, in dieser Box, in diesem Koffer. Ganz schön schwer das. Also ist da alles drauf, was Fischer-Dieskau an Liedaufnahmen in dieser Zeit, also das heißt von Anfang der 50er Jahre bis Anfang der 70er Jahre aufgenommen hat? Und hat man damit alles wesentlich auf einen Schlag?
Ja, man hat nicht nur das, was er in dieser Zeit gemacht hat, sondern überhaupt das Beste, was er auf diesem Gebiet wohlgemerkt gemacht hat, weil die Opernsachen sich herausgelassen. Die späteren Jahre, die er bei der Deutschen Grammophon verbracht hat, da hat er nochmal alles komplettiert, also den ganzen Schubert und den ganzen Brahms, soweit es geht, und den ganzen Schumann und so weiter und so fort. Die schönsten Sachen aber hat er alle schon vorher aufgenommen gehabt. Und diese Aufnahmen finden sich hier lückenlos versammelt, ergänzt um einiges ganz Späte aus den 80er Jahren mit Hartmut Höll und Aribert Reimann am Klavier. Es gibt auch bei der Deutschen Grammophon eine Box mit sämtlichen Liederaufnahmen, die ist noch viel dicker als diese hier. Ich muss gestehen, würde mich ganz eindeutig für diese aktuelle Warner-Box entscheiden. Sie enthält das einsam Beste, was Fischer-Dieskau gemacht hat.
Des Schäfers sein Haus, und das steht auf zwei Rad, steht hoch auf der Heiden, so frühe wie spät. Und wenn nur ein mancher so Nachtquartier hätt, ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.
Storchenbotschaft von Hugo Wolf aus den Mörike-Liedern, wieder begleitet von Gerald Moore. War dieser Pianist der wichtigste für ihn, beziehungsweise er war ja der meistbeschäftigste Liedbegleiter seiner Zeit?
Also Fischer-Dieskau hat behauptet, dass Moore der Einzige gewesen sei, der wirklich Legato begleiten konnte. Und damit war das Hauptziel, was Fischer-Dieskau selber hatte, ausgesprochen und erreicht, weil Legato war sozusagen das höchste der Gefühle für Fischer-Dieskau überhaupt. Er hatte das von Karajan, wenn nicht übernommen, so doch geteilt, dieses Ideal. Und es ist dieses Legato-Ideal, für das Fischer-Dieskau dann auch später so sehr kritisiert wurde, weil das Legato-Ideal von der historischen Aufführungspraxis fundamental kritisiert und sozusagen gestürzt worden ist. Und das war der Grund oder einer der wesentlichen Gründe für die Radikalkritik an diesem Sänger.
Ich subsumiere nochmal, Legato war also sein oberstes Ziel, das oberste Ziel von Fischer-Dieskau und außerdem auch der Grund dafür, dass man ihn später kritisierte. Wie stehen wir denn heute dazu?
Also ich will mal hoffen, dass wir entspannter dazu stehen. Wir sollten erkennen, dass alle Parameter nicht verabsolutierbar sind, auch nicht das der Rhetorik, was an die Stelle getreten ist. Und stattdessen sollten wir das Ganze undogmatischer sehen. Ich würde schon denken, überall da, wo wir Fischer-Dieskau wirklich bewundern, hängt das mit dem Legato-Gebot zusammen, das er favorisierte und ausspielte und das in diesem Sinne toll war.
Dort oben am Meer, in dem hohen Haus, in dem Haus, da ein feins liebs Mädel heraus. Es ist nicht dort daheim, es ist nicht dort daheim, es ist es hier sein Töchterlein. Es wohnet auf grüne Haar.
Dietrich Fischer Dieskau mit Wer hat dies Liedlein erdacht aus des Knaben Wunderhorn von Gustav Mahler. Du hast gesagt, Kai, Dietrich Fischer Dieskau hat den Liedgesang revolutioniert und den Liederabend. Wie?
Er hat es dadurch gemacht, dass er darauf bestand, dass Liederabende dramaturgisch durchgeplant werden. Das heißt, dass sie ein Programm verkörpern vom Anfang bis zum Ende. Es muss alles zusammenpassen und einen Bogen bilden. Und darin sind ihm alle Liedersänger heute absolut gefolgt. Peter Disco konnte sich das leisten wegen der tollen Bühnenpräsenz, die er hatte. Der konnte sein Publikum alles verkaufen. Dass man das auch heute noch versucht, und zwar auch erfolgreich, das ist sein Verdienst.
Ja, du weißt es, teure Seele, dass ich fern von dir mich quäle. Liebe macht die Herzen krank. Habe
Das war jetzt hier die Zueignung von Richard Strauss, 1955 begleitet von Gerald Moore.
Und jetzt nochmal in einem Satz, Kai, Größe und Grenzen von Dietrich Fischer-Dieskau.
Die Größe von Fischer-Dieskau bestand darin, dass er den Liedgesang, die er mit einer Opernstimme gestaltete, das Lied zu völlig neuer und ungeahnter Höhe brachte. Das Lied wurde erst nach und durch Fischer-Dieskau wirklich ernst genommen. Seine Grenze bestand darin, dass sein Vortrag mit den Jahren ein bisschen belehrend wurde. Nicht nur gelehrig und intellektuell, sondern ein bisschen weitergehend. Darin mag er zu weit gegangen sein, aber ein Jahrhundertsänger, das bleibt er.
Und womit entlässt du uns jetzt?
Fischer-Dieskau singt das Fischermädchen aus dem Schwanengesang, schon 1951, begleitet von Gerald Moore, noch vergleichsweise frei von der Leber weg.
Du schönes Fischermädchen, treibe den Kahn ans Land. Zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand in Hand. Leg an mein Herz dein Köpfchen, und fürchte dich nicht zu sehr. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Täglich dem wilden Meer? Gleicht ganz dem Meer, hat Sturm und Ebb und Flut. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. In seiner Tiefe ruht.
Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Fischermädchen von Franz Schubert, begleitet vom Pianisten Gerald Moore. Hier erschien auf einer neu erschienenen, viele, viele CDs umfassenden Box bei Warner. Kai Löskeiser hat sie uns vorgestellt und wie er es findet, hat er uns dargelegt. Und Sie können das Gespräch auch nochmal nachhören auf radio3.de. Thank you. London Philharmonic Orchestra mit dem vierten Satz aus der Suite Algérienne von Camille Saint-Saëns Marche Militaire Française. 12.30 Uhr wird's gleich, 12:30.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Imke Griebsch. Während der Kolonialzeit in Mosambik sind viele Kunstwerke verschwunden und jetzt versucht Mosambik, diese gestohlenen Kunstwerke zu finden.
Es geht um mindestens 800 Objekte, so hat es der französische Sender RFI heute berichtet. Ja, und um die wiederzufinden, arbeiten die Behörden mit der UN-Kulturorganisation UNESCO und mehreren europäischen Ländern zusammen. Es hat schon eine erste Bestandsaufnahme der geraubten Kunstwerke gegeben. Viele davon waren in der Vergangenheit in Museen in Portugal, aber auch in anderen Ländern Europas ausgestellt worden. Wie viele geplünderte Kunstobjekte sich im Besitz der ehemaligen Kolonialmacht Portugal befinden, das ist gar nicht so genau bekannt, noch nicht. Schätzungsweise sind es aber mindestens 15.000 Raubgüter. Ein Gesetzesvorschlag für die Rückgabe von Kolonialgegenständen hatte das portugiesische Parlament 2020 abgelehnt. Und bislang hat Mosambik aber noch keinen offiziellen Antrag zur Rückgabe der Gegenstände gestellt. Ich gehe mal davon aus, dass das demnächst passieren wird.
Jetzt geht es um das Grabtuch, in das Jesus gewickelt worden sei. La Sindone di Torino, so nennen die Italiener dieses Grabtuch. Und über dieses Grabtuch von Turin, 4,40 Meter ist es lang, wird demnächst ein Dokumentarfilm gezeigt.
Der Film heißt Das Grabtuch von Turin, ein Mysterium, und er geht der Frage nach, Handelt es sich um das Original oder um eine Fälschung? Und in diesem Film kommt der italienische Chemiker Luigi Garlaschelli zum Beispiel zu Wort. Der hat das Grabtuch reproduziert und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Tuch in Turin eine geniale und zugleich simple Fälschung ist. Aber auch ein privater Grabtuchforscher, der US-Amerikaner Joe Marino, äußert sich in dem Dokumentarfilm. Ihn hat dieses blutgetränkte Stück zum Stoff zum christlichen Glauben gebracht. Er hat ein Buch über die Sindone di Torino gelesen und danach beschlossen, Theologie zu studieren und ist dann Mönch geworden. Marino ist ganz fest davon überzeugt, dass es sich bei der Stoffbahn um das authentische Grabtuch von Jesus Christus handelt. Also zwischen diesen beiden Polen, gut gemacht, Fälschung oder Original, bewegt sich der Dokumentarfilm Das Grabtuch von Turin, ein Mysterium. Regie hat Florian Höllerl geführt und zu sehen ist der Film auf Arte. Kommende Woche Samstag, also am 7. Juni ab 20:15 Uhr und danach auch in der Arte Mediathek. Interessantes Thema, finde ich, kann man sich schon mal vormerken.
Und auch eine bedeutende Reliquie, ne? Grabtuch von Jesus. Jetzt hast du einen Buchtipp für alle, die sich für Musikgeschichte interessieren.
Das Buch heißt Soundtracks und das hat der Autor Graham Lawson geschrieben, ein britischer Musikarchäologe und Künstler, der in Cambridge lebt. Er zeigt in seinem neuen Buch Soundtracks, was es auf dem Gebiet der Musik über die Vergangenheit so zu wissen und zu erforschen gibt. Und dafür zieht er archäologische Fundstücke heran, also deswegen auch die Bezeichnung Musikarchäologe. So hat er zum Beispiel ein rostiges Stück Metall, das in der Nähe der texanischen Alamo-Mission gefunden wurde, als Teil einer Mundharmonika identifiziert. Ein kleines, gut tragbares Instrument, das Soldaten auf der ganzen Welt bei sich hatten. Oder er hat herausgefunden, dass Tongefäße in der Wand einer Kirche im Sauerland im Mittelalter als Beschallungsanlage gedient haben. Bauinspektoren waren 1948 auf diese Resonanzgefäße gestoßen, als sie die Bauschäden inspizierten. Ja, das sind nur zwei Beispiele aus diesem Buch des britischen Musikarchäologen Graham Lawson. Das Buch heißt Soundtracks, hat 432 Seiten, also es gibt noch eine Menge mehr Beispiele, die er da beschreibt. Und das Buch ist im Piper Verlag erschienen und kostet 26 Euro.
Danke, Imke.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Doch, der Mann kann schreiben, auch wenn er in erster Instanz Schauspieler ist. Er gehört zu den beliebtesten in Deutschland, Christian Berkel. In seinem dritten Buch heißt er nur Sputnik. Schließlich kommt er kurz nach dem Satellitenstart zur Welt. Die wird nun die seine und scheint eine einzige Bühne. In Paris begegnet ihm die Liebe zur Literatur und zu Annie. In West-Berlin wird es dann wild. Das Theater der 70er Jahre ist im Aufbruch. Und Sputnik? Literaturagentin Gesa Ufer hat Fragen. Christian Berkel antwortet und liest. Sputnik, die Buchpremiere. In der schönen Lesung. Am Sonntag, 18 Uhr, im großen Sendesaal des RBB und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Das L'Orfeo Barockorchester unter Leitung von Michi Geig mit dem ersten Satz aus einer B-Dur-Symphonie von Georg Christoph Wagenseil. Antje Weithaas und Dennis Schwajon haben alle Violinsonaten von Ludwig van Beethoven aufgenommen. Das war lange ein Herzensprojekt von Antje Weithaas, alle aufzunehmen. Und es ist auch ein Projekt, das zeigt, was für eine erzählende, intensive Kammermusikerin sie ist, hier im Zusammenspiel mit Dennis Schwajon. Das ist das Rondo aus der Violinsonate Nummer 1 in D-Dur von Beethoven.
Thank you.
Der dritte Satz, Rondo Allegro, aus der Violinsonate Nummer 1 in D-Dur von Beethoven mit der Geigerin Antje Weithas und dem Pianisten Denis Varjon. Sie haben zusammen alle Violinsonaten von Ludwig van Beethoven aufgenommen und wollten sie auch im Konzert vorstellen, zum Beispiel jetzt an 3 Konzerten in Berlin im Pierre-Boulez-Saal, morgen am Freitag und am Samstag. Aber leider mussten die Konzerte kurzfristig abgesagt werden. Denis Varjon ist krank geworden. Wenn Sie jetzt schon Karten gekauft hatten, werden Sie automatisch eine Gutschrift auf Ihr Kundenkonto bekommen, schreibt der Pierre-Boulez-Saal. Sie müssen da nichts weiter tun. Und der Veranstalter bemüht sich dann darum, Nachholtermine für einen späteren Zeitpunkt zu bekommen. 12.47 Uhr ist's. Sätze aus der Ouvertüre G-Moll La Changeante von Georg Philipp Telemann mit Bernhard Fork und der Akademie für Alte Musik Berlin. Sie sind bei Radio 3. Und hier kommt der zweite Satz aus der Sinfonie Nummer 5 in B-Dur von Alexander Glasunow.
Thank you.
Der Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn-Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Am Sonntag im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfe für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant. Später wird Selenskyj noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 Menschen